Peter und der Wald. Der Geo-Podcast mit Peter Wohlleben.
Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute wieder Wald aktuell mit euren Zuschriften, die ich jetzt ausführlich beantworten werde. Vorher vielleicht mal so ein bisschen, was bei mir in den letzten Tagen passiert ist. Also nichts Gravierendes, ganz im Gegenteil. Ich war in Urlaub mit meiner Frau. Wir sind in Schweden Fahrrad gefahren. Kann man grundsätzlich nur empfehlen. Also Radurlaub ist ja eh was Tolles. Also mit unserem E-Auto zur Fähre, dann mit der Fähre über Nacht, Kiel, Göteborg. Das ist ja schon der erste Urlaubstag, ne? Wenn man da an Bord der Fähre übernachtet. So dieses Schiffsgewummere, da kann man auch super schön schlafen. Und dann morgens gut erholt von Bord rollt, direkt in ein nahegelegenes Hotel, da das Auto in die Tiefgarage geparkt. Einmal noch übernachtet, wir sind ja langsam in den Urlaub gestartet und dann mit dem Zug nach Süden gefahren, nach Helsingborg, das ist gegenüber von Dänemark, wie viel Kilometer, 400 Kilometer weiter südlich und dann mit dem Fahrrad zurückgefahren innerhalb von 6 Tagen. Wir haben E-Bikes, ja, das ist auch ganz sinnvoll, wenn man viel Gepäck mitnimmt, weil da doch einiges an Steigungen drin ist. Also es war schön, in wechselnden Hotels haben wir übernachtet. Es hat viel Spaß gemacht, obwohl es viel geregnet hat. Landschaftlich so durchwachsen, also es ist der Kattegat-Läden, der geht am Kattegat, also an dieser Meerenge, die die Ostsee mit der Nordsee verbindet, lang an der Westküste Schwedens, also quasi gegenüber von Dänemark, dieser Teil. Und war ein bisschen ernüchternd, weil da irre viele Ferienhaussiedlungen sind, also für Schweden, also nicht, das sind jetzt nicht unbedingt ausländische Touristen oder so, sondern das machen da die Einheimischen und wirklich eine Feriensiedlung an der anderen, zwischendurch landschaftlich wunderschöne Gebiete, dazwischen aber auch sehr viele Schweinemastbetriebe, Frischgülle ausgebracht, also es war durchwachsen und das Wetter übrigens auch, es hat ziemlich viel geregnet, das ist halt so, kann ja mal passieren. Wir hatten zum Glück gute Regenkleidung dabei. Sehr zu empfehlen übrigens auch Überzieher für die Schuhe, damit es nicht oben reinläuft. Ja, hat auch alles gut gehalten. Also von daher war das prima. Und was ich schön fand, da mal schwedische Buchenwälder zu sehen. Also es gibt leider auch nicht mehr so wahnsinnig viel, so ähnlich wie bei uns. Aber wir haben ein paar echt alte Buchenwälder gesehen, auch Reservate. Und das ist schon beeindruckend, weil das ist eigentlich Südschweden. Nicht Fichte, Kiefer, Birke. Also so in Moorbereichen kann es durchaus sein. Aber der typische südschwedische Wald ist ein Buchenurwald gewesen, geprägt von Dutzenden Baumarten. Genau dasselbe wie bei uns auch. Und sieht auch tatsächlich so aus wie zum Beispiel die Wälder in dem Urwaldprojekt der Waldakademie. War mal schön, das im Original zu sehen. Weil man hat ja eine ganz andere Vorstellung, ne, von typisch schwedischen Wäldern. Also weiter im Norden, keine Frage, da gibt es sie von Natur aus, diese Nadelwälder. Aber im Süden sind es die gleichen Laubwälder wie bei uns. Und die hat man da mal gesehen. Das war wirklich schön. Das hat mir sehr gut gefallen. Ja, jetzt gut erholt zurück. Dieses Wald aktuell mache ich aus dem Garten des Forsthauses. Hört man vielleicht im Hintergrund, da meckert gerade so ein bisschen aufgeregter Buntspecht. Heute ist Vatertag. Also ich persönlich finde so Tage ja ein bisschen komisch. Also von mir aus bräuchte es nicht, aber egal. Deswegen arbeite ich heute auch. Mir macht es ja Spaß. Also was heißt arbeiten? Ich unterhalte mich mit euch. Und ab und zu wird man mal Motorradfahrerinnen und Fahrer im Hintergrund hören. Also ein bisschen Krach. Das ist hier in diesen abgelegenen Gebieten. Also übrigens ist es hier, das muss ich gerade zwischenschieben, tatsächlich abgelegener als in Südschweden. Also Südschweden ist wesentlich dichter besiedelt als hier bei uns. Die Eifel, die entspricht eher Mittel- und Nordschweden. Also es ist wirklich interessant. Man guckt hier in die Landschaft raus und ich sehe hier fast keine Häuser. Ich sehe hier Wälder, ich sehe hier Wiesen und das war's. Wirklich über 20 Kilometer hinweg. Also Schöne Reklame nebenbei, kommt doch mal vorbei in die Waldakademie, guckt euch das mal an. Das ist wirklich krass, wenn wir jetzt zurückkommen und denken, wow, hier ist es ja noch abgelegener. Ich schweife ab, weil es hier so abgelegen ist, haben wir hier auch viel Tourismus. Aber am Wochenende halt logischerweise, also viel Tourismus, naja. Also es ist sehr überschaubar, aber wir haben hier Durchgangsverkehr von Leuten auf Motorrädern. Das ist halt der Punkt. Und natürlich auch Autos, ne? Ich glaube im Moment, da brausen gerade wieder Motorräder vorbei. Ja. Ich habe es heute trotzdem extra mal draußen gemacht, weil das ist mal schön, Tourismus mal andersrum zu sehen, nämlich als Einheimischer. Ne? Also das ist natürlich, nervt das, wenn da Motorradkolonnen vorbeikommen. Und dann denke ich, aber wenn ich woanders hinfahre, dann nerve ich vielleicht die Einheimischen, die da auch ihre Ruhe haben wollen. Und da kriegt man mal so ein leichtes Gespür dafür, wie das sich anfühlt. Da geht's gerade, kommt schon wieder einer vorbei. Das ist so ein Geheimtipp. Kleine Nebensträßchen mit vielen Kurven und so weiter. Da kann man schön mit seinem Moped rumdüsen. Und deswegen ist es bei uns an Feiertagen und an Wochenenden haben wir hier mehr Verkehr. Unter der Woche ist es hier total verlassen. Das ist ja das, was ich so gerne mag. Aber das nur so als kleiner Einschub zu dem Thema. So, jetzt kommen wir mal zu euren Zuschriften. Manfred, du schreibst was zum Thema Podcast-Folgen in Zweien, wo ich das mit den Tiefdruckgebieten, dass sie nur dort entstehen, wo Wasser verdunstet, also über Wüsten nicht. Und dass du das anders gelernt hast, dass tagsüber Land sich schneller erwärmt als Wasser. Und dadurch sich mittags ein Tiefdruckgebiet über dem schneller erwärmten Land sich entwickelt und der Wind vom Meer zum Land weht. Und abends dreht sich das aber wieder um. Ne? Ja, das habe ich auch tatsächlich sogar im Erdkundeunterricht, glaube ich, gelernt. Das muss ich aber nicht mit dem beißen, dass große Tiefdruckgebiete über Wäldern entstehen. Weil es muss ja dann auch zum Abregnen kommen. Du beschreibst das zum Beispiel aus Ägypten, dass du es dort beobachtet hast. Da wird es nicht so schrecklich viel regnen, ne? Weil sich das ja nachts schon wieder umdreht. Und wir brauchen ja, damit es viel regnet, ausgedehnte Tiefdruckwetterlagen. Das heißt, dass es wirklich tagelang wölkt ist und dann auch weit ins Inland zieht, ne? Und sich dort dann eben abregnet. Das ist gerade in diesen Gebieten ja nicht der Fall. Und wir brauchen natürlich Kondensationskeime. Also das hat die Forschung ja gezeigt, dass Wolken, die wärmer als minus 15 Grad sind, ganz überwiegend durch Bakterien geimpft werden. Also so geimpft, dass Kondensation entsteht und dass es dann auch regnet aus diesen Wolken. Also das ist das Entscheidende, dass dort auch was runterkommt. Und das ist zumindest mein Wissensstand, Stand aktuell, das wird ganz entscheidend von Wäldern beeinflusst. So, damit kommt diese E-Mail in mein Postfach erledigt. So arbeite ich hier. Ich sitze ja hier mit meinem Notebook und schaue mal gerade das nächste an. Das nächste ist ein Foto, was Ute eingeschickt hat, liebe Ute. Und zwar, schaue mal gerade in die E-Mail rein. Also das Foto ist mal interessant. Das ist eine Fichte, die ist so hakenförmig gewachsen. Also erst gerade und dann kommt wie so ein Angelhaken. Und dann geht der Stamm gerade dann wieder senkrecht nach oben weiter. Man sieht auch schön, dass da mal, das ist übrigens gar keine, warte mal, ist das ein Kiefernaster, der da dran hängt? Das sieht ja noch komischer aus. Also von der Rinde hätte ich jetzt gesagt, das ist eine Fichte. Vielleicht lehnt da auch nur ein Kiefernast dran. Naja, auf jeden Fall ist da der Haupttrieb mal verletzt worden. Dann ist ein Seitentrieb weitergewachsen. Bei Kiefer gibt es das zum Beispiel. Das ist also dieser Posthorn-Effekt, so sieht das nämlich auch aus, der durch Insekten verursacht wird, die dann fressen, heißt das nicht Posthorn-Wespe sogar, die den Trieb kaputt frisst und dann zu solchen komischen Wachstumsanomalien führt. Ja, du fühlst dich übrigens mit deinem Wissen, liebe Ute, alleine, sehr allein gegenüber Förstern, Jägern, Dorfbewohnern und so weiter. Und du würdest heute lieber Försterin oder Biologin sein. Naja, also ich glaube, ihr könnt das auch ohne so ein Studium super gut intuitiv erfassen. Mir hat mein Forststudium ja gar nicht geholfen. Mich hat das ja 20 Jahre lang behindert. Ich wollte ja als Kind Naturschützer werden. und bin in, weil ich dachte, Förster ist Waldhüter, da eben reingerutscht. Aber letztendlich habe ich über das Ökosystem erst durch Selbststudium und dann durch Kontakte zu Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern so viel gelernt, dass ich das eben heute auch so weitergeben kann. Also im Laufe meines Berufslebens ist das erst dazugekommen. Gut, dann schauen wir mal. Jetzt haben wir hier eine Kettenmail. Da sind ganz, ganz viele Fotos gekommen. Von, das kriege ich übrigens häufiger, eine Kiefer, die umschlungen wird, in dem Fall von einer Eiche. Das ist möglicherweise keine Liebe, sondern mehr so ein Ringkampf in Zeitlupe. Dann haben wir hier eine Buche, die entspringt möglicherweise aus demselben Baumstumpf. Und ein Ast dieser Buche ist von oben nach unten in eine andere Buche eingewachsen oder in den zweiten Stamm, stopp, nicht in eine andere Buche, sondern in den zweiten Teil, also in sich selbst sozusagen, hat sich also selbst nochmal verbunden. Jetzt bin ich selber gerade der Sache auf den Leim gegangen. Jetzt gucke ich mal gerade, ob noch ein Text dabei ist. Ne, es sind tatsächlich nur die Bilder. Ist wirklich alles hier? Ja, es waren tatsächlich nur die Bilder, aber sehr schön. Jetzt gucke ich mal gerade, dass ich wenigstens den Namen noch kriege. Ach, das ist auch, war dann auch von dir, Ute? Wahrscheinlich, ne? Weil Absender ist Ute. Gut, dann haben wir hier Daniela. Daniela, du hast einen kleinen Garten. Und da wachsen Bäume, die kannst du aber nicht groß werden lassen, weil die Nachbarn das nicht so gut finden würden. Jetzt haben sie aber im Laufe von 10 Jahren Eberesche, Weide, Haselnuss, Birke und noch mehr ausgesät. Und du wolltest jetzt gar nicht wissen, was du damit machen sollst. Einfach weiter wachsen lassen, logischerweise. Sondern was mein Lieblingswald in Deutschland ist. Ja, das ist eine gute Frage. Außer, das schränkst du extra ein, natürlich das Urwaldprojekt der Waldakademie. Das hätte ich natürlich sonst sofort gesagt. Aber was ist sonst ein Lieblingswald in Deutschland? Oh, das ist wirklich schwer. Weil ich habe zum Beispiel hier jetzt 50 Meter hinter mir auch ein altes Waldreservat. Mag ich auch total gern. Habe ich übrigens auf der Wildkamera, die wir ja an der Ecke unseres Zauns hängen haben, da lief ja immer so ein weibliches Reh rum, also eine Ricke. Und auf dem letzten Bild von vor ein paar Tagen oder kleinen Video sehen wir auf einmal hoppel, 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 ein Kitz. Ist Mama geworden. Das ist einfach so schön zu sehen. Da sieht man auf die Wildkamera, sie hat schon eine relativ hohe Auflösung, aber das, die Ricke ist schon, ich würde mal sagen, 30 Meter weg und das Kitz natürlich entsprechend klein zu sehen, aber man sieht ganz deutlich die weißen Tupfer drauf, die die Silhouette verschwimmen lassen sollen, damit das natürlich nicht so leicht gefunden wird von Füchsen oder anderen Tieren. Aber ganz, ganz süß zu sehen. Ja, also Lieblingswald ist jeder intakte Wald. Ich kann es tatsächlich gar nicht benennen. Also ein Wald, in dem Friede und Harmonie ist. Also auf gut Deutsch gesagt, keine Motorsäge. Diese Wälder liebe ich. Es ist Tatsache so. Also da kann ich mich total entspannen. Ja, dann haben wir eine E-Mail bekommen von Tim. Und du hast ein Naturschutzprojekt vorgeschlagen, Peru Puro in Südamerika. Das kenne ich nicht, da kann ich leider nichts dazu sagen. Du sagst, die verkaufen auch super Kaffee und Schokolade. Also ist es mehr so Agroforst wahrscheinlich, ne? Vermute ich mal. Solche Projekte sind ja grundsätzlich gut, aber ich kann das halt im Einzelnen dann nicht beurteilen. Müsste ich mal genauer recherchieren. Dazu fehlt mir leider im Moment die Zeit, weil ich arbeite logischerweise wieder an einem Buchprojekt und bin ab was kann ich wandern? Das ist auch wurscht. Auf jeden Fall demnächst in den rumänischen Buchen-Urwäldern unterwegs und werde mich von dort aus mal melden und muss halt zwischendurch noch einiges erledigen. Gut, Maren, du schreibst, da, ob es zu diesem UNESCO, zu dieser UNESCO-Veranstaltung in Paris eine Aufzeichnung gibt, vor allem von den Vorträgen von Antonio Nobo und Anastasia Makarieva. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also könntest du ja mal recherchieren. Das Ganze nannte sich Earth University, also Universität der Erde, der Welt. Und die Veranstaltung war im April. War sie im April oder war sie im März? Also müsstest du nochmal nachschauen. Ne? Aber es ist gefilmt worden, aber ob das tatsächlich online zur Verfügung steht, das weiß ich leider nicht. Steffen, hast noch einen Vorschlag, da geht es um das Thema Wolfs-Podcast mit Sabine Sebald Könnte man auch mal eine gemeinsame Folge machen. Ja, kann ich gerne mal abspeichern. Und du grüßt aus dem Thüringer Kahlschlag. Ja, also wenigstens eine Portion Sarkasmus. Und manchmal bleibt einem da echt nichts mehr anderes übrig. Ne? Bea, du fragst, ob es das Buch Buchenleben auch als Hörbuch gibt. Ja, klar. Also meine Bücher werden grundsätzlich alle als Hörbücher ausgeliefert. Kannst du mal in den einschlägigen Portalen gucken. Kann man sich auch runterladen. Kann man natürlich auch im Buchhandel erwerben. Da ist es immer besser, sollte man. Ja, ihr wisst ja, die großen Konzerne aus Übersee, die hier bei uns so gut wie oder gar keine Steuern zahlen, da finde ich es immer schön, wenn man den örtlichen Buchhandel unterstützt, ehrlich gesagt. Ist auch so ganz nett, ne? Sind ja freundliche Leute da, die einem auch mal Tipps geben können. So, Annette, du fragst, da geht es nochmal um die Berechnung, wenn es einen Kahlschlag gibt, wie viel wärmer es dann in dem benachbarten Dorf wird. Ich habe Pierre Ibisch die Frage gestellt und der hat mir gesagt, ja, das kann man berechnen. Ich kenne jetzt aber es gibt kein Programm. Also die haben da an der Hochschule entsprechende Programme, wo die sie Satellitendaten auswerten von Landsat zum Beispiel, der ja immer um 12 Uhr hier drüber fliegt. Und dann die Oberflächentemperatur misst. Und ich habe ihm gefragt, ja genau, Annette, hatte ich glaube ich irgendwo mal aufgeworfen die Frage und gesagt, ja, das kann man berechnen. Aber man kann jetzt nicht pauschal sagen, guck da und danach und dann kannst du das für dein Dorf berechnen. Aber so eine App müsste es dringend mal geben, weil dann kann man nämlich den Leuten, die da draußen diese ganzen Kahlschläge machen, mal ein bisschen aufs Dach steigen, weil man denen dann nachweisen kann, wie sie den Klimawandel vor Ort ganz konkret negativ beeinflussen. Cornelius, du hast einen Vorschlag zum Podcast, dass ich mal eine Kinderfolge mache. Also entweder eine Folge für Kinder oder eine Folge, in der ich Eltern Tipps für schöne Waldausflüge mit Kindern gebe. Das nehme ich sehr gerne auf, Cornelius. Ich habe das auch schon mal mit der Redaktion besprochen. Wir haben erstmal überlegt, da sind wir, glaube ich, noch nicht ganz fertig, muss ich tatsächlich noch nachfragen, ob wir das in Kooperation. Es gibt ja Podcasts, die speziell für Eltern sind oder für Familien, ob wir das nicht mal gemeinsam machen. Das höre ich aber nochmal nach. Wenn sich da nichts ergibt, mache ich das halt einfach mal alleine. Ne? Weil ich habe ja auch entsprechende Bücher dazu geschrieben. Also ich habe jede Menge Tipps, ne? Was man mit Kindern draußen im Wald machen kann und wie man das vernünftig gestaltet. Ne? Ein Walderlebnistag mit den eigenen Kindern, dass es eben nicht so sehr Biologieunterricht wird. So, jetzt gucken wir mal. Diese Frage ist von Matthias. Du hast die Frage gestellt, ob der Pfälzerwald als eines der größten zusammenhängenden Waldgebiete in Deutschland nicht ideal für einen Nationalpark wäre. Vielleicht sogar grenzüberschreitend mit Frankreich. Ja, das haben Pierre und ich auch schon mal der rheinland-pfälzischen Umweltministerin vorgeschlagen. Live und in Farbe, wir waren dort nämlich zum Kaffeetrinken eingeladen. Und da war die Aussage, ich glaube, des Waldbaureferenten, dass das ungehobene Schätze sind. Also man möchte dort das Holz ausbeuten und keinen Nationalpark machen. So sind wir zumindest aus diesem Kaffeegespräch rausgegangen. Also etwas enttäuschend, ne? dass im Jahre 2025 ein Waldgebiet als ungehobene Rohstoffquelle zu bezeichnen. Ne? Finde ich schon schade. Da gibt es noch einen Tipp dazu übrigens unter www.trekking-pfalz.de kann man sich im Pfälzerwald an insgesamt 14 Stellen für wenig Geld einen Schlafplatz buchen. Da war ich auch schon mal an so einer Stelle. Da ist dann meistens auch ein Plumpsklo in der Nähe. Dann kann man draußen im Wald übernachten und zwar legal. Und trotzdem fühlt sich das nicht an wie Campingplatz. Ne? Also zumindest da, wo ich war, das war wirklich cool. Also nochmal schöner Tipp, Matthias. Vielen Dank. Die nächste E-Mail, die kommt von Gregor. Und da geht es nochmal um das Thema Podcast mit den Vögeln. Das war also gut zu Vögeln, der Podcast. Ne? Und da geht es ums Auffängen von Nistkästen, Thema Nistkastenreinigung. Also du findest es nötig, weil der irgendwann mal voll ist, der Nistkasten. Und dann, weil die Meisen immer weiter oben drauf bauen und irgendwann dann kommen halt auch Beutegreifer leichter an die Nester dran, die dann zum Beispiel als Waschbär, der langt da mit seinen Pfoten rein. Und wenn das Nest sehr weit oben, sehr nah an der am Einflugloch ist, da kommt er halt gleich dran und angelt sich dann die Küken raus. Ja, also dann, klar, du hast auch ein Foto dazu geschickt, der ist wirklich bis oben hin voll, der Nistkasten, dann ist es schwierig. Ich kenne halt keine Jahreszeit, die echt günstig ist. Also Siebenschläfer schlafen bis Mai. Also das ist, ne, also im Frühjahr sauber machen geht eigentlich nicht, weil wir da noch Schlafgäste haben. Und die ersten Schlafgäste, die im Herbst einziehen, die ziehen schon im September ein. Und wenn Vögel dreimal brüten, tja, dann wird es schwierig, ne, die richtige Zeit zu finden, dass man sicher niemanden stört. Also es ist halt ein Spagat. Ich persönlich mache es nicht. Ich bin aber jetzt auch wissenschaftlich nicht so gebrieft. Also ich kenne jetzt keine Studie dazu, die sagt, wann ist das wirklich sinnvoll, Nistkästen auszumisten. Ich lasse es lieber. Aber gut, ne, vielleicht ist es auch verkehrt. Das weiß ich nicht. Ich möchte halt bloß nicht jemand aus Versehen da stören. Wolfgang, du nimmst Bezug auf meinen Hinweis, dass ich immer weniger Kuckucke höre. Und du hast es schon gehört. Ich habe übrigens eine ganze Reihe von Zuschriften dazu bekommen. Da kommen wir vielleicht gleich noch zu, die dann auch sagen, nee, also bei uns gibt es schon noch jede Menge und so weiter. Und bei euch gibt es auf jeden Fall welche hier. Ich glaube, gestern habe ich mal von ganz, ganz weit weg einen gehört. In Schweden übrigens an ganz vielen Stellen auch den Kuckuck gehört. Das ist ja gerade in Südschweden, haben wir ja in Bezug auf die Vogelwelt sehr, sehr ähnliche Verhältnisse wie hier. Und landschaftlich ist es dann schon in vielen Fällen nicht so ausgeräumt wie bei uns. Ne? Also da haben es Vögel schon noch ein bisschen leichter als bei uns. Vielleicht muss der Kuckuck dann eben, wenn es hier bei uns irgendwann mal gar nicht mehr lang nach Schweden ausweichen. Aber noch kommen ja relativ viele Zuschriften, ist in Deutschland in Bezug auf Kuckuck doch noch einiges los. Also, und du hast nochmal nachgehauen hier und bedankst dich nochmal, Wolfgang, das ist nämlich die nächste E-Mail, und verabschiedest dich, weil du es so schnell abgeschickt hast. So, Marion, also vielen Dank nochmal. Marion, du schickst mal wieder ein Bild von Harvesterspuren, ganz grauenhaft in einem schönen Laubwald und das aufgestapelte Holz da am Rand, ne, und ja, dicke, alte Buchen eingeschlagen, und das bricht dir das Herz, und das wolltest du halt gerne mal schicken. Ja, es tut mir wirklich leid, weil diese Wälder, kann man nur noch mal sagen, muss man jetzt aus dem Verkehr ziehen. Also meines Erachtens gibt es überhaupt kein Vertun, wir haben gar keine Wahl dazu, weil wir davon eben nur noch so wenig haben. Aber die Einsicht hat sich bei den Forstverwaltungen leider noch nicht durchgesetzt. Mal schauen, wie es unter der neuen Bundesregierung wird. Marco, du hast im Fürst-Pückler-Park in Bad Muskau skurrile Baumeigenarten gesehen, nämlich Mammutbäume, die riesige oberirdische Wucherungen an ihren Wurzeln haben. Was es damit auf sich haben kann? Ja, also manchmal bilden Baumarten sowas aus, um Luft zu holen. Ne? Der steht auch sehr schön hier an einem Kanal. Das heißt, er kommt mit den Wurzeln nicht tief rein, und es kann sein, dass der ein bisschen Schnappatmung hat. Dann an einem umgestürzten, abgesägten Baum, ist das zweite Bild. Da sieht es so aus, als ob sich innen Wurzeln gebildet haben. Also weitere kleine Baumstämme, sagst du, naja, das ist mal zusammengewachsen aus Stockausschlag. Also der ist schon mal abgesägt gewesen, so sieht das aus. Ist dann nochmal nachgewachsen, innen ausgefault, und wenn der in so einen Baum innen ausfault, dann bildet der teilweise, je nach Baumart, innen nochmal Rinde an Wurzeln, die sich in diesen Mulm reinsenken, also in den eigenen Kompost, in das eigene Ausgefaulte, da bilden sich wieder Stämmchen. Ne? Also so ein Baum ist super flexibel, baut sich ständig um, wenn man ihn nicht direkt absägt, weil man Angst hat, dass hohle Bäume ein Sicherheitsproblem sind. Ne? Und so sieht das hier aus, was du mir geschickt hast. Also ein abgesägter Stamm innen hohl, und man sieht, dass da ganz viele neu gebildete Stämmchen wahrscheinlich aus Wurzeln drin sind. Dann kommt die nächste E-Mail von Matthias. Du hast folgende Fragen. Wie kann ich Gebiete ausfindig machen, in denen ich Bäume pflanzen kann? Also du sagst, klar, im Internet, aber woher weiß ich, welche Gebiete eine Aufforstung dringend benötigen? Also in Deutschland alle. Also die deutschen Wälder sind alle viel zu klein. Also in Deutschland kannst du nichts verkehrt machen. Ah, ich sehe gerade hier vor mir, läuft gerade Koko rum, hier unsere zahme Krähe. Die brüten ja hier in der Nähe. Also wenn man so im Garten sitzt, dann sitzt man nicht lange allein. Ich bringe dir jetzt keine Erdnüsse rüber. ich mache jetzt hier eine Podcast-Folge. So, also welche Gebiete, also du kannst überall mit aufforsten, wenn es landwirtschaftliche Fläche ist, also niemals im Wald. Wie kann ich eine Organisation, zum Beispiel Wohllebenswaldakademie, unterstützen, wo ich weiß, dass das Geld gut in Projekte angelegt ist, also bei uns auf der Homepage, Urwaldprojekt, keine Frage. Oder gibt es andere Vorschläge eurerseits? Ich kenne leider kaum Projekte, die wirklich sinnvoll sind. Also wenn Spenden, dann eher an NGOs, Greenpeace, Robin Hood zum Beispiel, die sich für Walderhalt einsetzen. Das ist auch gut angelegt, weil da geht es ja um Politik. Und die Politik versucht ja gerade auf EU-Ebene überall den Rückwärtsgang einzulegen, also die ganzen Sachen aufzuweichen. Klar, da hat man keinen konkreten Baum geschützt, aber man tut insgesamt was für die Wälder, das ist auch immer sinnvoll. Oder eben hier bei Ecosia mit der Suchmaschine, die Bäume pflanzt, denen kann man, soweit ich weiß, auch Geld spenden. Und da ist es auch wirklich, wirklich gut angelegt. Ihr könnt aber auch einfach den Browser wechseln und dann geht das vollautomatisch und kostet gar nichts. Du hast noch eine Anmerkung. Jetzt gucken wir mal gerade. Da geht es darum, dass man Wald sich selbst überlassen soll und dass er nach ca. 80 Jahren, das weiß man nicht genau, 50, 80, 100 Jahre so allmählich zu einem richtigen Wald wird, wenn man sich den selber überlässt. Auch ein künstlich angelegter Wald ist erstmal eine Plantage. Und du sagst ja, aber man kann auch dem Wald auf die Sprünge helfen und erstmal pflanzen. Ja, als Anstoß stimmt das schon. Ne? Also als Anstoß stimmt das. In der landwirtschaftlichen Fläche, nochmal, nicht im Wald, da sollte man das nicht tun. In der landwirtschaftlichen Fläche kann man erstmal ein Waldklima schaffen mit gepflanzten Bäumen, Birke, Buche, sowas empfehlen wir immer. Das wird kein Wald, das ist eine Plantage, aber es entsteht ein Waldklima und dann kommen nachfolgend heimische Baumarten von selber durch Wind, durch Vogelflug, wilde Tiere eben generell und dann entwickelt sich dann ein echter Wald. Martina, du hast noch einen YouTube-Kanal über einen ehemaligen Gartenbauingenieur, den du als Gesprächspartner vorschlägst. Das schaue ich mir wie immer gerne mal an. Ja, mache ich. Dann haben wir die nächste E-Mail von Franzi. Und du hast ein Bild aus dem Schwarzertal in Thüringen mitgeschickt. Und da ist ein alter, knorriger Baum drauf. Und du wolltest das Bild einfach nur mal schicken, weil es schön ist. Das stimmt tatsächlich, es ist wirklich schön. Also man sieht die Blätter jetzt nicht, aber es sieht aus wie eine sehr alte Buche. Ja, cool. Vielen Dank. Finde ich übrigens ganz lieb, wenn ihr auch mal einfach sowas schickt. Das müssen ja nicht immer Fragen sein. Das können ja auch einfach mal schöne Waldbilder sein. Petra, du schickst eine E-Mail. Und da hast du im Süden Münchens in einem Stadtpark eine Beobachtung gemacht. Da wächst auf einem Ahorn ein Holunder. Und mitten aus einer Akaziengruppe wächst wiederum ein Ahorn heraus. Und vor nicht allzu langer Zeit bist du auf einen Löwenzahn, also das Kraut getroffen, auf einer Kastanie in 4 Meter Höhe wachsen. Womit das zu tun haben kann? Naja, das ist ganz einfach. Und das sieht man auch sehr schön. Das ist ein Zwiesel, also wie so eine Astgabel oder auch ein Mehrfachzwiesel, wo der Stamm sich aufgabelt in mehrere Stämme und das ist ja wie so ein Trichter und da sammelt sich alles Mögliche. Also es fällt ja immer Rinde runter und Blätter und so weiter, das bleibt da hängen. Das bildet auch so ein bisschen Boden. Da bildet sich so ein kleines Ökosystem. Wasser ist da auch genug drum. Es gibt Forschung zum Beispiel dazu, dass in diesen kleinen Pfützen, die sich da bilden, ganz eigene Ökosysteme entstehen mit eigenen Käferarten, eigenen Mückenarten, die in diesen Spezialökosystemen leben. Und das ist quasi auch Waldboden, eben einfach nur ein bisschen höher. Und da können selbstverständlich alle möglichen Bäume und Kräuter wachsen, wie am Boden auch. Ne? Also das ist kein, ich sag mal, besonderes Phänomen. Es sieht aber einfach witzig aus. Ira, du hast ein Video geschickt und fasst das mal kurz zusammen. Da geht es um Bergwälder, das durch den Temperaturanstieg die Mikroorganismen zunehmen, die Humusschichten des Waldbodens zersetzen. Das habe ich mir, glaube ich, sogar angeguckt. Das ist, glaube ich, haben es nicht die Bayerischen Staatsforsten auch rausgegeben oder irgendeine LWF-Forschungsanstalt oder so. Alarm, die Humusschicht in den Alpen schwindet. Da kann ich nur sagen, ja, richtig, das hat was mit Temperaturen zu tun, überhaupt keine Frage. Aber das hat vor allem mit nichtheimischen Ökosystemen zu tun und vor allem mit Kahlschlägen. Und die werden gerade von den bayerischen Staatsforsten, aber auch von den österreichischen Bundesforsten munter weitergemacht. Und immer dann zersetzt sich Humus besonders schnell. Also je wärmer es wird, desto schneller zersetzt sich Humus. Klimawandel lässt grüßen. Aber am schnellsten wird es warm, wenn ich einen Wald auflichte oder gar abhacke. Also so diese Temperatursprünge wird der Klimawandel in den nächsten 100 Jahren nicht machen, die dann passieren. Also Leute, die Alarmglocken läuten und gleichzeitig dafür sorgen, dass der Waldboden sich besonders schnell aufheizt, die kann man nicht ernst nehmen. Ne? Also ich habe es auch gelesen. Wie gesagt, Humusschichten in den Alpen durch Temperaturanstieg werden immer dünner und es wird bezweifelt, dass ich dann auf Dauer dort noch weiter Wald halten kann. Da muss man sagen, ja, auch dazu nochmal der Hinweis, in den Alpen steigt heimischer Laubwald bis auf 1800 Meter hoch. Ja, und was sehen wir schon in den Tälern? Fichte, Fichte, Fichte. Also, haben wir das auch geklärt. Ne? Das ist nicht alles der Klimawandel, der verschärft diese Probleme. Aber er ist nicht die Ursache. Ursache ist in dem Fall die Forstwirtschaft. Andrea, du hast auch keine Frage, sondern ein Bild geschickt von einer Esculap-Natter. Also ich habe ehrlich gesagt, ich habe die noch nie gesehen. Ich glaube, bei uns ist es auch ein bisschen zu kalt hier in der Eifel. Du hast die aus dem Süden von Wien fotografiert, glaube ich zumindest. Ich gucke mal gerade. Ja, da passt das auch. Die gibt es schon auch, ich glaube sogar in Rheinland-Pfalz. Aber nicht hier in den Höhenlagen von Eifel. Das ist wirklich cool. Ne? Und die ist, glaube ich, also du meinst, ne, oder ist dir irgendwie vor die Füße gefallen, aus dem Baum oder so. Interessant. Also schönes Bild. Man sieht, aha, Schlangen können auch in Mitteleuropa von den Bäumen fallen. Natürlich völlig harmlos. Und so hast du das ja auch eingeordnet. Thomas, du hast einen Artikel gelesen, dass es Wäldern in Luxemburg schlecht geht. Und die Naturverwaltung in Luxemburg sagt, dass ein Kahlschlag in Betracht gezogen werden kann, wenn Wälder stark vom Borkenkäfer befallen sind, also über 50% der Bäume, um weiteren Schaden zu vermeiden. Außerdem meinten sie, dass die Bejagung des Wildbestands zur Verbesserung des Waldzustands beitragen könne. Was ist meine Meinung dazu? Naja, also auch in Luxemburg geht es Nadelplantagen schlecht. Und wenn der Borkenkäfer reingeht und man hackt sie ab, wird es noch heißer und die angrenzenden Nadelwälder sterben noch schneller ab. Also man beschleunigt das damit. Und mit dem Wildbestand, da haben wir auch schon mal häufiger drüber gesprochen, wenn man auflichtet, je mehr, desto stärker setzt dann eine Populationssteigerung ein, weil ja durch das viele Licht am Boden der Humus zersetzt sich, das haben wir ja gerade schon mal gehabt in einer Zuschrift, Humus zersetzt sich, Stickstoff wird frei, da können ganz viele Kräuter und Gräser auf einmal wachsen, weil die das cool finden. Sonne und viel Stickstoff, super, gibt es ja im Wald normalerweise alles nicht. Und dann vermehren sich die Pflanzenfresserpopulationen und dann wird danach geschrien, dass man die abschießen muss, weil es zu viel sind. Also Leute, die für einen Kahlschlag plädieren und gleichzeitig sagen, sie müssen mehr Wild schießen, haben ökologisch leider nicht allzu viel verstanden. Ne? Also auch das nochmal, es wird ja häufig der Klimawandel mit reingenommen, weil der halt enthaftet. Also dann ist es ja der Klimawandel und nicht der verfehlte Anbau nichtheimischer Baumarten. Also in Luxemburg, wie überall auch, dieselbe PR. So, jetzt schauen wir mal, was haben wir denn hier an Fragen. Eine Frage, liebe Michaela, wurde dir, glaube ich, schon vom Team der Waldakademie beantwortet. Die zweite Frage beantworte ich dir aber jetzt auch. Keine Sorge, ihr verpasst da nichts. Der Wassertransport in den Bäumen im Frühjahr, ob der mittlerweile erklärt oder erforscht ist? Nein, ist er tatsächlich nicht. Also dazu gibt es nur Vermutungen. Also wie kommt das Wasser nach oben? Der Transpirationssog, also die Blätter verdunsten Wasser und saugen dadurch Wasser aus dem Boden in die Stämme nach. Das kann ja nicht sein, weil du fragst ja auch exakt nach dem Zeitpunkt, wo der höchste Wasserdruck herrscht im Stamm im Frühjahr, nämlich vor dem Öffnen der Knospen. Da transpiriert noch gar nichts. Und da haben wir den allerhöchsten Druck. Es muss ein Pumpdruck sein. Es gibt eine erste Vermutung, dass Stämme sich auch zusammenziehen können und wieder ausdehnen, dass das so wie ein Herzschlag der Bäume ist. Aber das muss noch erforscht werden. Also alle stochern im Trüben und im Dunkeln. Aber es gibt immer wieder Portale, die sagen, so geht's, ohne einen wissenschaftlichen Beleg beibringen zu können. Ne? Also da muss man immer ein bisschen aufpassen, ist nicht richtig erforscht. Liebe Kirsten, du hast eine Himalaya-Zeder vor 22 Jahren gepflanzt. Und jetzt schauen wir mal, die steht am Grundstücksrand zu einer einspurigen Asphaltstraße. Und die Wurzeltäler von umgestürzten Bäumen in der Nähe, die sind recht klein. Deine Frage ist, die Zeder hat ja im Wurzelbereich, sicherlich schon einen Wurzelbereich, der bis über bzw. unter die Straßenseite geht. Hm? Würde ich auch vermuten. Und du schreibst weiter, ich kann ja den Baum nur auf einer Hälfte, also mein Grundstück, bewässern. Transportieren Bäume das Wasser von einer Seite, wo sie Wasser zur Verfügung haben, auch quasi auf die andere Seite und versorgen dort die Wurzeln mit. Das glaube ich nicht. Also Bäume können schon mit den Wurzeln Wasser verteilen, das geht. Aber so weitreichend über 10, 20 Meter hinweg, weiß ich das nicht. Kann ich mir nicht gut vorstellen, muss aber auch nicht sein. Wir sehen das übrigens in vielen Städten, dass Bäume, teilweise, ich habe das in Düsseldorf mal gesehen, da ist ein Baum mitten in einer vielbefahrenen Straße, ich glaube sogar in beide Richtungen zweispurig, steht da auf einer Verkehrsinsel eine riesige Platane. Die Wurzeln müssen unter den Asphalt ringsrum laufen, sonst würde der Baum umkippen. Der hat da, weiß ich nicht, ich sag mal 4 Quadratmeter Platz oder so, das würde niemals halten. Also der wächst mit den Bäumen unter der Straße und von dort muss in einem Dochteffekt, Kapillareffekt Wasser von unten aufsteigen, hochgezogen werden. Anders können die allermeisten Stadtbäume gar nicht überleben. Also wird das bei deiner Zeder auch so funktionieren. Und du hast noch eine Frage, finde ich auch ganz witzig, ob es eine Erklärung dafür gibt, warum die meisten Bäume mit einem E enden. Ne? Also Eiche, Buche, Erle, Birke, ne? Und so weiter. Es gibt schon ein paar andere. Da schreibst du auch noch Kiefer, Pappel, Apfel, Ahorn. Aber das wäre mal interessant. Das müsste man mal jemand aus der Sprachforschung holen, der einem sagt, woran das liegt, weiß ich leider auch nicht. Und du hast noch vergessen zu erwähnen, deswegen schreibst du eine zweite E-Mail, dass du keine Zeder mehr pflanzen würdest. Ja, klar. Also wir machen das aber auch so. Ich gucke hier mal wieder auf meine geschätzt 200-jährige Kiefer oder Kiefern. Auf wie viel gucke ich denn gerade? Warte mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ich gucke gerade auf 9. Also ich habe hier noch mehr stehen. 9 uralte Kiefern, die wir natürlich stehen lassen. Ich würde auch keine Pflanzen hier. Ne? Also was wir nachziehen, das sind kleine Buchen, kleine Eichen. So klein sind die gar nicht mehr, sind teilweise schon 10 Meter hoch. Übrigens eine schöne Methode, wenn man mal Bäume ersetzen möchte oder muss. Also bei uns ist das eine riesige alte Birke, die wird irgendwann abbrechen. Die hat schon eine Baumhöhle drin und die wird irgendwann ausfaulen und vielleicht bleibt sie noch 50 Jahre stehen, vielleicht überlebt sie mich, wäre auch sehr schön. Aber wenn die eines Tages abbricht, darunter stehen schon 3 junge Buchen, die sind schon so mehr als armdick und auch entsprechend groß. Und die übernehmen dann, so entstehen keine Lücken im Garten. Ne? Also wenn man die Nachfolgebäume schon nachzieht im Schatten der anderen, das ist eigentlich eine schöne Sache, dann bleibt der Baumbestand erhalten, ist dann einfach nur noch mal ein bisschen kürzer sozusagen. Martin, du hast eine Frage, da geht's beziehungsweise ein Hinweis. Ich hatte in einer Folge, da ging es um das Thema Bäume am Deich oder Damm, gesagt, Bäume sind für Deich und Dämme unproblematisch und du widersprichst, weil, also Deiche haben entsprechende Vorschriften und das sind ja Wasserbauwerke und dürfen nur bepflanzt werden mit Pflanzen, die nicht so tief wurzeln, weil die Gefahr besteht, wenn der Baum umstürzt. Also wenn er steht, ne, sagst du, okay, alles stabil, so, ne, so habe ich das auch gesehen. Wenn er umstürzt, kann er natürlich ein Loch in den Damm reißen, ne, weil da, wo die Wurzeln rausreißen, haben wir dann natürlich ein Loch. Da hast du recht. Dann entsteht ein Schaden. Also der lebende Baum macht keinen Schaden. Ein Baum, der durch den Sturm umgeworfen wird, macht sehr wohl einen Schaden an diesen Wasserbauwerken und ist von daher anders zu sehen. Ja, stimmt. Ne? Kann ich dann nur bestätigen. Du hast noch eine andere Frage. Da geht es um die Wiederherstellung von Mooren. Ob ich das legitim halte, im Moor Bäume zu entfernen, sodass die Moore nicht noch mehr Wasser verlieren über die Bäume. Ich würde das nicht tun, denn ein Moor, was intakt ist, das hilft sich selber. Also da saufen die Bäume ab. Ne? Deswegen sieht man es übrigens sehr schön im Mooren immer, dass zum Rand hin, da tauchen dann die ersten Bäume auf, aber nur sehr kleine und dann werden die immer größer, größer, größer. Ist in Schweden übrigens auch, ne? Kommen wir nochmal auf Schweden zurück, wenn man da durch Schweden fährt und sieht dann so an der Straße in so Gebiete rein, die so wie leicht versteppt aussehen. Da weiß man, hier haben wir ein Moor. Da sieht man auch, dass die Bäume nur ganz klein werden. Also Moore halten sich die Bäume schon selber von Hals. Und Bäume sind auch keine Wassersäufer. Es wird immer wieder gesagt, nein, Bäume befeuchten eine Landschaft. Und wenn ich sie wegmache, trocknen Landschaften aus. Also das ist derselbe Effekt übrigens wie bei Rasen. Langes Gras müsste ja mehr Wasser verbrauchen, aber langes Gras bleibt länger grün als kurzes Gras. Warum? Weil bei kurzem Gras der Boden viel schneller austrocknet. Also ich würde das nicht machen. Ich bin jetzt kein Moorexperte, das mal ganz nebenbei. Zur Renaturierung von Mooren schon gar nicht. Aber fehlende Bäume bedeuten, Landschaft trocknet schneller aus und Moore brauchen Wasser. Also ich würde es nicht tun. Matthias, du hast noch eine Frage zum Thema hohe Forst. Ja, und zwar geht es darum, da gibt es sowas, Re-Erding nennt sich das. Man kann sich nach seinem Tod auch zu Humus abbauen lassen. Das habe ich auch schon mal gelesen. Also es ist so ein Verfahren, ich weiß gar nicht mehr, wie das genau geht. So also ein Spezialverfahren, auch hygienisch wohl einwandfrei, wo man relativ schnell zu Humus verwandelt wird. Und ob man das nicht auch machen könnte, so quasi im Wald ausbringen dann anschließend, das dürfte doch eigentlich keine Probleme machen. Doch, es ist ja dann wie eine Erddeponie, der Wald. Also jetzt mal, das hört sich jetzt komisch an in dem Zusammenhang, aber wenn man jetzt das macht, dann bringt man ja fremde Erde mit fremden Mikroorganismen auf eine bestehende Walderde drauf. Und Waldboden ist ja geschichtet. Und diese Schichten sind super empfindlich. Also ganz oben leben Springschwänze, Hornmilben, keine Ahnung was. Dann verschiedene Bakterien, Schnecken und so weiter. Und je tiefer man kommt, desto mehr ändert sich das Ökosystem wieder in ein anders geschichtetes. Und wenn ich das ändere, deswegen ist übrigens Pflügen auf Feldern auch so brutal, dann dreht man das einfach alles um. Also diejenigen, die immer unten im kühlen Keller leben wollten, die sind auf einmal oben. Und die, die eigentlich oben leben wollten, weil sie viel Luft brauchen, sind auf einmal unten. Und das mache ich ja, wenn ich Erde aufbringe in so ein System. Und wenn sie nur ein paar Zentimeter dick ist, mache ich das auch. Also die, die immer in der frischen Luft sein wollen, die sind auf einmal bedeckt mit irgendwas. Ich würde das nicht tun. Also es sind Fremdstoffe und ich weiß auch nicht, wie sich in diesem Verfahren Schadstoffe abbauen. Bei einer Verbrennung, da wird der allergrößte Teil des Körpers verbrannt und die, sagen wir, die ganzen Medikamentenrückstände, was man alles so angesammelt hat, Schwermetalle in seinem Leben, das wird in den Filtern zurückgehalten. Das kommt jedenfalls nicht in die Urne. Das kann ich ja hier bei einer so Re-Erding-Geschichte nicht garantieren. Die zweite Frage ist, ob es Studien gibt, die zeigen, dass mit Holzpelletsheizen nicht klimaneutral ist. Da gibt es eine große Petition, muss man eingeben, EU heizen mit Holz oder Energie aus Holz. Da haben, ich glaube, über 500 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler unterschrieben, haben das gut belegt. Da kannst du mal nachschauen. Wir haben auf der Waldakademie-Seite, YouTube-Seite, ein extra Video dazu, da kannst du auch noch nachschauen. Ich glaube, da sind auch Quellen dabei. Musst du mal gucken. Da gibt es also mehr als genug Argumente zu dem Thema, warum es wirklich, wirklich klimaschädlich ist und man das nicht tun sollte. Dann hast du noch eine dritte Frage. Dir fallen, wenn du rumfährst, immer wieder Fichtenplantagen auf, wo junge Rotbuchen drunter aufwachsen, was ja erstmal gut ist. Aber was passiert, wenn die Fichten gefällt werden? Egal, ob sie absterben oder nicht, in der Regel werden ja gefällt. Wie macht man das, ohne die jungen Buchen zu schädigen? Ja, ist eine gute Frage. Wir haben das früher auch gemacht. Ich gucke hier gerade drauf. Also bei unserem Grundstück ist ja hinten dieses alte Buchenreservat. Und auf der einen Seite ist eine Douglasienplantage. Douglasienplantage, also nicht heimische Baumart, alles klar. Und das habe ich ja früher hier bewirtschaftet als Revier. Habe da auch Buchen drunter pflanzen lassen. Völliger Schwachsinn natürlich, weil nebendran ist ja das Buchenreservat. Es kommen also massig Buchen, Weißtannen, Hainbuchen, Kirschen, Pappeln, was haben wir noch hier? Also Zitterpappeln, Vogelbeere, alles von selber rein. Ja, und da wächst jetzt ein bis zu 10 Meter hoher Jungwald schon drunter. Alles. Der Kolkrabe gibt gerade auch seinen Senf dazu. Wie schön. Ich liebe diese Vögel. Ja, wie kriegt man, wenn man dann noch Holz fällen will, die Stämme raus, ohne das zu zerstören? Also es wird Schäden geben, gar keine Frage. Man schlägt dann die Krone, also wenn man dort Bäume fällt, also wenn die absterben, lässt man sie natürlich stehen. Dann verrotten die quasi stehen und selbst wenn sie dann umfallen, da sind schon die Kronenäste runter, da gibt es nicht mehr so einen Riesenschlag ins Kontor, wenn der umkippt. Wenn nur der Stamm umkippt und eben nicht die ganze Krone, die dann schon abgefallen ist. Aber wenn man das regulär fällt, das war ja die Frage, dann schaut man, dass man in Lücken fällt. Es gibt immer kleinere Lücken in solchen Beständen. Deswegen macht man sowas bitte nicht mit Harvester. Ein Harvester fällt immer quer zurück in Gasse. Da wird ja behauptet, ja, so ein Harvester, der kann ganz schonend fällen. Der kann mit seinem Greifarm dirigieren, wohin der Baum fällt. Nein. Also er kann das theoretisch natürlich schon, aber er muss quer zur Rückegasse fällen, also zu dieser Linie, auf der er fährt. Wenn er das längs macht, also vor sich, dann müsste er den Stamm ja gegen sich ziehen. Wo soll er denn hinlaufen? Da steht er doch selber. Und von sich weg kann er es auch nicht machen. Also er muss es quer machen, muss den Baum quer fällen. Und man sollte das dann wirklich mit Waldarbeiterinnen und Waldarbeitern machen, die das sehr zielgerichtet in kleine Lücken fällen, diese Kronen, damit nicht so viel passiert. Aber ein bisschen Schaden entsteht dann immer. Deswegen ist es gut, wenn man sehr, sehr viele junge Bäume hat. Also entsprechend Reserve sozusagen. Dann habe ich nochmal ein Video bekommen. Michaela, könntest du eventuell nochmal für den nächsten Podcast stellen die Frage, weil Videos anschauen, das schaffe ich einfach zeitlich nicht bei den Zuschriften, wenn du das nochmal kurz beschreibst, was da deine Frage ist. Da geht es, glaube ich, um Wildschweine als Waldarbeiter und ob das gut für den Wald ist. Aber wenn du so lieb bist, die Frage vielleicht nochmal ein bisschen aufarbeitest. Eva, du hast ja einen Zeitungsartikel geschrieben. Da geht es darum, dass eine Holzerntemaßnahme stattgefunden hat am Wohngebiet, am Rand eines Wohngebiets, und da mussten Sträucher entfernt werden. Und zwar ist alle 15 Meter reingefahren worden in einer 3 Meter breiten Schneise. Die ist wahrscheinlich sogar noch breiter, weil so ein Harvester ist schon 2,5 Meter breit. Also ich schätze eher 4-5 Meter breit. Und hat die Büsche am Waldrand rausgerissen. Und der Revierförster sagt sinngemäß, dass die vitalsten Bäume dann eine Chance bekommen. Und deswegen müssen regelmäßig die schwächeren Bäume entfernt werden. Also holzwirtschaftlich hat der Mann recht, ökologisch nicht. Ökologisch braucht man keine Konkurrenten von Buchen zu entfernen, weil es in einem natürlichen Buchenwald gar keine Konkurrenz gibt. Die Bäume arbeiten ja zusammen. Wenn ich schnell Holz erzeugen möchte, dass Stämme schnell fett werden, dick und fett, dann nehme ich die Randbäume am Rand weg. Dann kriegt dieser einzelne Baum eine große Krone und dadurch schneller einen dicken Stamm, was Bäume übrigens gar nicht wollen. Also Bäume wollen einfach langsam geschützt in einem großen Ökosystem wachsen. Aber ich kann die wie Mast Schweine mästen, nennt sich übrigens auch Lichtmast, indem ich Nachbarbäume wegschlage, mache die sozusagen zu Einzelgängern, diese Bäume. Und ich muss die schwächeren, damit die vitalsten Bäume eine Chance haben. Das ist natürlich falsch. Die Chance haben sie natürlich trotzdem, damit die besonders schnell dick werden. So hätte er es sagen müssen. Aber das hört sich natürlich nicht so nett an. Ne? Dann hat er also auch jede Menge Sträucher entnommen. Ich gucke mal gerade, was war das für eine Zeit? Steht das hier irgendwo, was das für eine Jahreszeit war? Ich weiß es gar nicht. Aber wie auch immer, das ist eine planmäßige Durchforstung, alles abgeklärt und so weiter. Und die gerodeten Sträucher, die sind ja mit Wurzeln rausgerissen, das sieht wirklich brutal aus, so große, ne? Die könnten, das gucke ich mal gerade, womöglich wieder anderweitig eingepflanzt werden. Das ist natürlich ein Scherz. Also es pflanzt doch keiner. Ich meine, das Ding sieht aus hier wie mehrere Meter hoch, so ein Strauch mit so rudimentären Wurzeln rausgerissen. Das nimmt doch keiner hin und pflanzt das irgendwo wieder ein. Das wäre viel zu teuer. Also das klingt für mich ganz stark nach Abwiegeln, Beruhigen der Öffentlichkeit und irgendein Zeug erzählen, an das man vielleicht selber gar nicht glaubt. Naja, aber so Sachen haben wir ja leider öfter. Victoria, du hast eine Frage. Dein Ziel ist, oder du startest eine Ausbildung zur Forstwirtin, weil du dir nichts Schöneres vorstellen kannst, als in der Natur zu arbeiten und weil du das Leben mit all seinen Pflanzen und Tieren liebst. Ja, also ich kann nur sagen, Job in der Natur zu arbeiten, wäre vielleicht auch Forschung mal was, weil wenn man Bäume absägt, meine Meinung, kommt man Natur nicht unbedingt näher. Ne, man ist ja dann an der Ausbeutung der Natur beteiligt. Ich persönlich habe überhaupt nichts gegen eine Holznutzung, aber mir fällt das immer schwer. Ne, also wenn man Papier haben möchte, wenn man bauen möchte, ja, dann muss das sein, keine Frage. Aber die Liebe zur Natur, die Verbundenheit zur Natur, die kann dadurch einen Knacks kriegen. Bei mir war es zumindest so. Und das hat bei mir das Umdenken bewirkt. Ich sage, so möchte ich mich Natur nicht nähern. Das ist ein bisschen ein Argument wie, ich gehe auf die Jagd, weil ich da der Natur so nah sein kann, in Klammern, aber ich schieße da Tiere. Ich muss ja nicht jagen, ich kann ja auch wild beobachten. Das würde ja reichen. Also ich glaube, da gibt es andere Möglichkeiten. Nachhaltiges Arbeiten im Wald, das wäre zum Beispiel in der Forschung. Also man, wenn du so etwas studierst, jetzt weiß ich gar nicht, du machst, glaube ich, eine Ausbildung zur Forstwirtin, das ist also Waldarbeiterin. Da wäre es, wenn du dich der Natur nähern möchtest zum Thema Wald, da wäre zum Beispiel der neue Studiengang sozial-ökologisches Waldmanagement klasse. Ich habe gerade gesehen, dass die Gruppe mit viel Spaß gerade wieder auf Exkursionen ist, im Wald draußen, um vom Wald zu lernen. Das würde, glaube ich, viel besser zu dir passen. Dieter, du schreibst was zu Wacholderdrosseln, die ja noch nicht erst seit ein paar Jahrzehnten hier sind. Und bei dir ergibt sich die Frage, da du ungefähr so alt bist wie ich, also ich bin 60, und die Wacholderdrosseln kennst du schon aus der Kindheit, müsstest du ja die Anfänge miterlebt haben, was ja durchaus sein kann. Dein Vater sagte dir damals, Wacholdersamen könnten nur keimen, wenn sie durch ein Tier gegangen sind. Jahrzehntelang glaubte ich, dass Wacholder Wacholderdrosseln brauchen. Letztendlich ist es dann ja wohl falsch. Stimmt es denn auch dann die erste Aussage nicht, dass die Beeren gefressen und die Kerne ausgeschieden werden müssen, damit sich Wacholder verbreiten kann? Dieter, das weiß ich nicht. Sorry, ich weiß nicht genau, ob Wacholderbeeren tatsächlich ausgeschissen werden müssen, um sich zu verbreiten. Es gibt ja bei einer Reihe von Arten, aber es gibt ja auch eine Reihe anderer Vogelarten, die Wacholderbeeren fressen. Wir denken mal an die Raufußhühner, Auerhahn und sowas, die es ja früher auch flächendeckend gab, eine Reihe von Wildhühnern, die sowas machen. Also da gibt es sicher auch andere. Es muss nicht an die Wacholderdrossel geknüpft sein. Und ob die das tatsächlich überhaupt braucht, weiß ich halt auch nicht. Es können übrigens auch Säugetiere sein, die solche Beeren fressen. Aber Wacholder haben wir hier nicht. Wir hatten hier früher, unsere Heiden hier waren Besenginsterheiden. Und wie sich Besenginster verbreitet, weiß ich. Aber wie sich Wacholder-Samen verbreitet, nicht. Aber mit den Wacholderdrosseln, das sind tatsächlich Zuzügler. Also das kann nicht Voraussetzung für Wacholder sein, weil Wacholder-Büsche, die gibt es hier seit, also hier nicht speziell, aber insgesamt in Deutschland ja seit vielen Jahrhunderten. Ronald, du bist ein Rückwärtshörer des Podcasts. Das ist witzig, also du hast bei den Neuesten angefangen, bist jetzt bis 2020 gekommen. Und fragst, was sich verändert hat, weil deine Wahrnehmung ist, dass sich nie so viel getan hat. Seit 2020, wenn du den rückwärts anhörst, kommst du immer wieder auf dieselben Probleme. Genau. Also substanziell sind die geschützten Waldflächen von 0,6 auf 0,7 oder Wildnisflächen, das ist gar nicht nur Wald, sondern das sind auch insgesamt echt geschützte, größere Gebiete, sind von 0,6 auf 0,7% gewachsen. Wow. Und wir sollten bis 2030 10% haben, ne? Hat Deutschland unterschrieben. Ja, es geht tatsächlich sehr langsam voran. Es ist der Studiengang dazu gekommen, den erwähnst du auch. Aber du hast Angst, dass die Zeit uns wegrennt. Ja, das habe ich manchmal auch ein bisschen. Aber du weißt ja und ihr wisst ja, ich bin ein unverbesserlicher Optimist. Und glaube nach wie vor fest daran, dass wir die Kurve kriegen. Ne? Also es tut sich schon was. Also man sieht es überall, aber es ist viel zu wenig. Wir Menschen konsumieren immer noch viel zu viel. Wir buddeln, bauen, graben immer noch allzu viel zu viel um. Und auf der anderen Seite wächst aber der Leidensdruck, dass das mal langsam aufhören möge. Wir haben jetzt ja gerade wieder eine ordentliche Frühjahrsdürre gehabt. Gott sei Dank hat es jetzt doch fast überall mal wieder so viel geregnet, dass wir zumindest mal eine Atempause haben. Da hätte ich mir auch nicht gedacht, dass man sich wirklich mal so über Regen freut. Ne? Also das gab es, ich kann mich von früher nicht erinnern, dass wir uns über Regen gefreut haben. Also der Leidensdruck wächst und insgesamt so ein bisschen die Befindlichkeiten in den Diskussionen auch. Das heißt, die Nutzerinnen und Nutzer der konservativen, etwas brutalen Landnutzungsseite, sei es im Agrarbereich, sei es im Waldbereich, die kriegen schon so häufig, so heftig auf die Füße getreten aus der Bevölkerung, auch unter anderem ja von euch, dass das ein gutes Zeichen ist. Also wenn die so genervt sind, das ist ja der erste große Schritt, ne? Dass es den Leuten auf den, also erstmal finden sie es nicht beachtenswert, finde es lächerlich, die Phase haben wir schon hinter uns. Jetzt wird aggressiv gegenargumentiert, das ist Phase 2. Und Phase 3 ist, es wird sich was ändern. Also Ich bin davon nach wie vor überzeugt, aber du hast schon recht, es ist ein bisschen langsam. Markus, du hast eine Buche entdeckt, die sieht aus, als ob sie einen Mund hat. Hm? Also so ein quer, also am Stamm, so innen ungefähr, ich sag mal 2 Meter Höhe, ist quer am Stamm eine Öffnung. Und diese Öffnung ist umrandet von lebendem Gewebe und breiter als der Stamm. Sieht aus wie so ein Froschmaul oder so, ne? Mitten im Stamm. Wie kommt denn sowas zustande? Also das ist ein ganz typischer Fall für einen Baum, der da mal quer eingewachsen war und mittlerweile verrottet. Und übrig bleibt diese Öffnung. Also der jetzt noch lebende Baum ist gegen diesen Querbaum, ne, das kann so ein umgebogener Jungbaum gewesen sein, gegengestoßen. Und ein Baum muss jedes Jahr dicker werden. Deswegen wachsen ja auch Verkehrsschilder ein oder Zäune oder was auch immer, weil der wächst dagegen und wächst dann da drum. Er muss dicker werden, sonst stirbt ein Baum. Und wenn da eben zum Beispiel ein anderer Baum quer dagegen liegt, wächst, versucht er den auch zu überwallen, also wächst dagegen und darüber und darunter. Und wenn der Baum aus irgendeinem Grund, der da quer lag, jetzt verrottet ist, bleibt halt diese Öffnung, das von dem darum gewachsenen Gewebe übrig. Und das sieht dann tatsächlich aus wie ein Mund. Ganz witzig. Marion, du schreibst auch aus Mecklenburg-Vorpommern und schreibst, dass eine relativ kurze E-Mail, dass bei euch zum Glück noch viel Kuckucke zu hören sind. Ja, sehr, sehr schön. Und das haben wir auch in der nächsten E-Mail von Konstanze. Konstanze, du wohnst nördlich von Karlsruhe und hörst seit Mitte, Ende April, das ist früh, also bei uns kommen die Wände Anfang Mai, aber wir sind ja auch ein bisschen weiter nördlich, hörst du einen Kuckuck. Und hast auch schon etliche Sichtungen gemacht und auch schon mit dem Handy gefilmt. Und schreibst auch nochmal, in den letzten Jahren kommt der Kuckuck ein wenig früher. Dieses Jahr schon am 6. April den ersten gehört. Wow, das ist aber echt früh. Wow. Ja, vielen Dank für die Meldung. Und die nächste ist schon wieder ein Kuckuck. Ja, der hat es euch angetan. Mir übrigens auch. Ilse, und die E-Mail ist vom 27. Mai. Du hast vor 2 Wochen einen Kuckuck bei uns im Wald gehört. Ja, also das ist die typische Zeit. Nordbaden. Also, der Kuckuck scheint noch ausreichend vorhanden zu sein und hat vielleicht einfach dieses Jahr keinen Bock gehabt, hier bei uns vorbeizugucken. Kann ja auch sein, dass es bei euch schöner ist. Hey, das geht doch überhaupt nicht. Sandra, du schreibst von einer Veranstaltung in der Nähe von Köln und da ging es um die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald. Macht es aus Ihrer Sicht Sinn, dort Mitglied zu werden? Wissen Sie, ob die dort gelebten Naturschutzgedanken eher nachhaltig oder forstwirtschaftlich sind? Macht es dort aus meiner Sicht Sinn, Mitglied zu werden? Ganz klare Antwort, bitte nicht. Die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald ist für mich, also wenn man da mal guckt, wer ist da in den Organisationen, das sind ehemalige Politikerinnen und Politiker, die argumentieren sehr forstwirtschaftsnah, also promoten häufig Forstwirtschaft, äußern sich logischerweise natürlich auch in verschiedenen Verbänden kräftig gegen mich, weil sie das überhaupt nicht mögen, was ich mache. Also man muss das nicht mögen. Aber die Naturschutzverbände argumentieren mir gegenüber natürlich sehr freundlich. Die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald nicht. Für mich, meine Meinung, ist das eine Organisation, die Forstwirtschaft unterstützt und die auch von der Forstwirtschaft unterstützt wird. Also sehr eng verbandelt mit Forstämtern und so weiter. Also macht es aus meiner Sicht nochmal Sinn, dort Mitglied zu werden? Auf gar keinen Fall. Meine Meinung. So, dann kommt jetzt die allerletzte E-Mail für heute mit einem Bild. Da sind Störche auf einem, ist ein Mast und ein Nest und da sitzen 2 Störche drauf. Und ein zweites Bild, ein Baum, der wie so ein Kringel gewachsen ist. Sehr witzig. So, und geschrieben hat diese E-Mail Hans-Peter. Du beobachtest seit Jahren diese Eiche, die einen Kreis gebildet hat, also quasi ein Purzelbaum und so weiter gewachsen ist. Wie kommt sowas zustande? Das sind Bäume, die mal abgeknickt sind und dann halt weiter wachsen. Bäume sind einfach zäh Überlebenskünstlerinnen und Künstler. Und in dem Fall ist der Baum abgeknickt gewesen und ist halt in der anderen Richtung weitergewachsen und dann wieder nach oben. Und deswegen sieht das aus wie so eine Schlaufe. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Sehr schönes Bild. Und auch von dir nochmal der Hinweis, du lebst im Landkreis Rothenburg-Wümme und hast den Kuckuck gehört, der bei euch regelmäßig ruft. Also, das ist doch ein schöne letzte E-Mail. Dem Kuckuck scheint es in Deutschland noch gut zu gehen. Das war hier bei mir eine Einzelbeobachtung, das beruhigt mich. Wie gesagt, in Schweden habe ich ihn ja auch gehört. Scheint noch überall da zu sein, laut euren Meldungen zumindest. Damit beschließe ich diese Podcast-Folge. Also vielen, vielen Dank für eure Zuschriften und dreimal auf Holz geklopft, wobei dieser Tisch, das ist so ein hier so mit so Keramikstückchen, so ein Tisch, so ein bisschen so mediterran Optik, so ein kleiner Gartentisch, an dem ich hier sitze. Im Hinteren brummen wieder Motorräder vorbei. Ja, schönen Dank auch. Jetzt weiß ich nochmal, wie sich Heimische gegenüber Touristen fühlen. Trotzdem ist es hier sehr schön und es ist auch sehr ruhig und es hat mir viel Spaß gemacht, eure E-Mails vorzulesen. Und stimmt, das wollte ich ja sagen, dreimal auf Holz geklopft, so bin ich ja schon wieder abgeschweift, weil es ja kein Holztisch ist. Bis jetzt habe ich tatsächlich es geschafft, alle Zuschriften, die mich erreicht haben, unter podcast@wolebens-waldakademie.de zu beantworten. Klasse! Also, vielen, vielen Dank, dass ihr euch so rege beteiligt. Macht mir einen großen Spaß. Schön, dass ihr wieder dabei seid, dass ihr wieder zugehört habt und würde mich freuen, wenn ihr nächste Woche Dienstag oder ab Dienstag wieder mit dabei seid. Also, macht's gut, ihr Lieben. Tschüss! Schön, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert doch den Podcast einfach auf RTL Plus, Apple Podcasts, Spotify oder irgendeiner anderen Plattform. Und über eine Bewertung bei Apple Podcasts würde ich mich hier auch sehr freuen. Übrigens könnt ihr dort auch gerne kommentieren. In der Podcast-Beschreibung findet ihr auch einen Link zur Waldakademie. Da könnt ihr mal ein bisschen stöbern. Und jetzt gibt's zum Abschluss noch etwas Waldatmosphäre für zu Hause. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal.